Baseball is back und so ist auch der Bluebird Pod, der deutsche Podcast über die Toronto Blue Jays mit Episode Nummer 15 der ersten Ausgabe im Jahr 2022. Eine sehr, sehr lange Pause haben wir hinter uns gebracht mit der Offseason, den anschließenden CBA-Vertragsverhandlungen und dem damit einhergehenden Lockout der MLB bzw. der MLB-Spieler von der MLB und den Ownern. Und sehr, sehr schwere Verhandlungen haben wir hinter uns gebracht in dieser langen, langen Zeit, baseballlosen Zeit. Und sah ja auch lange so aus, als würde eventuell die Saison viel später beginnen. Als würden Spiele ausfallen. All das ist zum Glück nicht geschehen, wie es dazu kam. Darauf werde ich jetzt gleich in diesem Podcast hier in der Rückkehr des Bluebird Pod eingehen. Genauso werde ich darauf eingehen, was eigentlich bei den Blue Jays so passiert ist, seitdem wir hier die letzte Folge gemeinsam miteinander verbracht haben. Damals sind die Blue Jays ja ausgeschieden, kamen nicht in die Playoffs. Große Enttäuschung überall. Es war sehr weit offen, was wird mit den guten Spielern passieren, was wird mit Robbie Ray passieren, was wird mit Marcus Semien passieren, wie können sich die Blue Jays für die Saison 2022 aufstellen mit ihrem jungen Core, das sie haben rund um Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr., Alek Manoah und so weiter. All das ist passiert seit der letzten Aufnahme. Jetzt haben die Spring Trainings endlich begonnen seit kurzem. Und das war natürlich nur möglich durch den neuen CBA. Und darauf werde ich jetzt ein bisschen eingehen. Denn ich habe es gerade schon erwähnt, es gab einen Lockout der MLB gegenüber den MLB-Spielern. Es gab Arbeitskampf. Und man konnte sich dann schließlich einigen, kurz bevor das Spring Training dann jetzt starten konnte. Es kam zu einer Verzögerung des Spring Trainings und auch die Saison wird jetzt eine Woche später erst losgehen. Normalerweise war der Start für den 1. April angedacht. Jetzt geht es dann am 7. April, am Donnerstag, den 7. April los. Und was hat sich alles geändert im neuen CBA? Erstmal gibt es 12 Teams in den Playoffs. Aus Blue Jays Sicht ist das sicherlich eine gute Sache. Man wäre letztes Jahr auf jeden Fall in die Playoffs eingezogen, hätte es damals schon 12 Teams gegeben, die in die Playoffs einziehen. Und geschichtlich gesehen muss man sagen, dass das für die Blue Jays eigentlich eine gute Sache ist, denn man ist in einer historisch gesehen sehr, sehr starken Division einfach. Mit den New York Yankees, mit den Boston Red Sox, auch die Tampa Bay Rays in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr stark. Alleine diese beiden Teams, Red Sox und Yankees, nehmen eigentlich schon immer die Playoff-Plätze ein. Das heißt, wenn nur, wie bisher, ein Team aus der Division, eben der Division-Sieger, weiterkommt und dann das andere Team vielleicht auf die Wildcard hoffen kann, dann waren da die Playoff-Tickets auf jeden Fall schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr oft vergeben. Und jetzt haben die Blue Jays auf jeden Fall mehr Chancen, in die Playoffs einzuziehen. Und in den Playoffs, das weiß man aus jeder Sportart, da ist dann alles möglich. Eine zweite Sache, die sich geändert hat, was für die MLBPA, also die MLB Players Association, also die Vertretung der Spielerinnen und Spieler, beziehungsweise in der MLB sind es natürlich nur Spieler, besonders wichtig war, dass die Minor League Spieler beziehungsweise junge Spieler eben mehr Geld bekommen. Hier hat sich zum einen der Mindestlohn erhöht, den Spieler jetzt bekommen in den Minor Leagues, wurde, glaube ich, jetzt auf 700.000 erhöht und war vorher ungefähr bei 500.000. Und junge Spieler, die besondere Leistungen erbringen, aber noch in Pre-Arbitration Time sind, das heißt junge Spieler, die als Rookies zu ihren Teams kommen, die sind erst eine gewisse Anzahl an Jahren, ich glaube 3 Jahre sind als Rookies sozusagen oder als junge Spieler haben sie 3 Jahre einen Vertrag, in dem sie so ein Minimum bezahlt bekommen und anschließend sind sie dann in ihren Arbitration-Jahren, wo sie erste Gehaltsverhandlungen aufnehmen können und diese 3 Jahre am Anfang, das ist eben so die sogenannte Pre-Arbitration, und da können eben die jungen Spieler noch noch nicht um ihr Gehalt verhandeln mit den Teams. Aber jetzt haben sie eben die Möglichkeit, wenn sie besondere Leistungen zeigen, dass sie dann mit Sonderzahlungen belohnt werden und somit ihr Gehalt schon mal aufstocken können, wenn sie eben junge Spieler, wie zum Beispiel jetzt ein Vladimir Guerrero Jr., der ja letztes Jahr Zweiter im MVP-Voting der American League geworden ist. Mit solchen Leistungen kannst du dann eben deine Grundgehalt nochmal aufstocken durch gewisse Bonuszahlungen. Das wird ab jetzt möglich sein. Und auch die Rookies of the Year Auszeichnungen in beiden Ligen werden dann damit belohnt, dass sie ein Jahr Servicezeit mehr also abgezogen bekommen, oder dass ihnen ein Jahr Servicezeit draufgerechnet wird und sie dann somit früher in diese Arbitration-Jahre oder auch in die Free-Agent-Jahre kommen und somit eben früher eigenen Vertrag verhandeln können, beziehungsweise Vertragsaufstockungen, Gehaltsaufstockungen verhandeln können. Eine weitere Sache ist, dass die Draft Lottery eingeführt wurde. Das heißt, bisher war es so, dass Teams, die am schlechtesten abgeschnitten haben, recordweise, das heißt, das Team mit der schlechtesten Bilanz aus der Saison hatte natürlich auch den ersten Draft Pick. Jetzt wird es eingeführt wie in der NBA, dass es zu einer Draft Lotterie kommt. Das heißt, aus den Teams, die nicht in die Playoffs kommen, wird dann gelost, welches Team den ersten Pick haben wird. Es wird dann eine Verschlüsselung geben, in der dann das schlechteste Team natürlich immer noch die höchste Wahrscheinlichkeit hat, als erstes gezogen zu werden, beziehungsweise den ersten Pick zu bekommen. Aber im Prinzip hat jedes der Teams, das nicht in die Playoffs kommt, dann die Chance, den ersten Pick im Draft zu bekommen. Dadurch soll natürlich das Tanking eingedämmt werden. So Teams wie, ja, zum Beispiel die Pittsburgh Pirates, bei denen hat man das jetzt gesehen in der letzten Saison, oder auch andere Teams wie die Baltimore Orioles, dass die eben nicht versuchen, ihre ganzen guten Spieler loszuwerden, um so schlecht wie möglich zu sein, um dann eben Draft-Picks zu sammeln, sondern dass sie dazu angehalten werden, eben kompetitiv im Wettbewerb zu bleiben. Ob das funktioniert, das wird man sehen. Man sieht jetzt schon mit den Cincinnati Reds, die ihre komplettes Tafelsilber in dieser Offseason schon wieder verscherbeln, dass wahrscheinlich dieser Anreiz dieser Draft-Lotterie noch nicht, oder diese Abschreckung mit der Draft-Lotterie noch nicht groß genug ist, denn ja, bei den Cincinnati Reds, wenn man da mal näher drauf schaut, sieht man eigentlich schon sehr deutlich, dass die tanken wollen. Die haben ja ihre besten Pitcher abgegeben, die haben ihre besten Spieler abgegeben. Jetzt haben sie nur noch Joey Votto, der irgendwie vielleicht da noch befreit werden muss, aber dazu komme ich vielleicht später nochmal. Dann wurde weiterhin eingeführt, dass der Universal DH eingeführt wurde. Das heißt, auch in der National League werden wir keine Pitcher mehr am Schlag sehen. Ich finde es ehrlich gesagt eine gute Sache. Es gibt natürlich viele Baseball-Traditionalisten, die das anders sehen. Ich dagegen habe es ganz gerne, wenn die Pitcher nicht unbedingt an den Schlag müssen, denn ja, wir sind in der MLB, das ist die stärkste Liga der Welt, da sollten dann auch die besten Spieler an den Schlag kommen und nicht Pitcher, die eben darauf spezialisiert sind zu pitchen und eben, während sie reine Schläger, gar nicht in der Liga wären. Weiterhin war das natürlich auch ein Anliegen der MLBPA, um eben 12 weitere Startplätze, sage ich jetzt mal, zu vergeben. Nicht 12, sondern pro Team ist es eben einen Startplatz mehr. Und dann hast du einfach mehr Spieler, die einen Vertrag bekommen, mehr Spieler, die im Starting Lineup stehen und somit auch wieder natürlich mehr Bonus bekommen. Einfach die Spieler verdienen mehr Geld. Dann gibt es 3 Regeländerungen, auf die sich die MLBPA und die MLB-Vertreter um Rob Manfred und die Owner eben schon geeinigt haben, auf die sie sich geeinigt haben, die dann 2023 in Kraft treten können. Das sind zum einen, dass es größere Bases geben soll. Das soll natürlich dazu anregen, zum einen das Spiel attraktiver zu gestalten, indem mehr versucht wird, eine Base zu stehlen. Ist die Base größer, dann ist natürlich die Verlockung auch größer, dass du, wenn du weniger Zeit brauchst, um von Base zu laufen, mal eine Base stiehlst. Das heißt, das Spiel wird spektakulärer, mehr Leute schauen sich's an. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch was mit Player Safety zu tun, also die Kollisionsgefahr auf den Bases, natürlich vor allem auf First Base zum Beispiel, wird natürlich dann auch verringert, wenn die Base ein bisschen größer ist. Dann gibt es die Überlegung, ob defensiv Shifts abgeschafft werden sollen. Das heißt, im Moment sieht man es in der MLB sehr, sehr viel, dass eben die Scouting Departments sehr, sehr gute Arbeit leisten. Das heißt, sie schauen sich an, wo schlägt ein Spieler, der am Schlag ist, vermehrt hin. Und dann stellen sie natürlich auch ihre Defensive, ihr Infield, ihr Outfield dementsprechend auf. Vor allem im Infield ist das immer teilweise sehr extrem, dass man, wenn ein Spieler eine große Tendenz hat, nach rechts zu schlagen, dass eben dann auch sich das gesamte Infield nach verschiebt, das heißt so, dass zwischen Third Base und Second Base vielleicht noch ein Defender steht, ein Infielder steht und die restlichen drei sich schon zwischen First Base und Second Base irgendwo aufreihen, um eben dann da verteidigen zu können. Und das soll eventuell jetzt dann auch abgeschafft werden zur Saison 2023, dass das nicht mehr erlaubt ist. Ist natürlich auch wieder die Frage, sollte ein Baseballspieler nicht auch in der Lage sein, wenn jetzt auf der linken Seite ein riesiges Loch im Infield entsteht, den Ball dann entsprechend da hinzuschlagen oder mit einem Band dorthin zu spielen in diesen Shift rein oder gegen den Shift, besser gesagt, so dass er dann eben locker easy die First Base erreichen kann. Da streiten sich die Geister. Natürlich wollen Spieler nicht unbedingt banden oder irgendwelche schwachen Schläge machen, um auf First Base zu kommen, denn Spieler haben natürlich auch den Anreiz, sie wollen Home Runs schlagen, sie wollen Extra Base schlagen, denn das sind natürlich die Stats, die natürlich am Ende ihnen das große Geld bringen werden. Weiterhin die dritte Regel ist, dass es eine sogenannte Pitch Clock geben soll, das heißt, dass Pitcher nicht mehr unendlich viel Zeit haben zwischen den Pitches, sondern ein gewisser zeitlicher Rahmen vorgegeben wird, in dem dann ein Pitch auf den nächsten Pitch folgen muss. Das hat natürlich das Ziel, um das ganze Spiel zu beschleunigen, damit das wieder attraktiver wird, im Fernsehen zu schauen, denn die MLB hat große Probleme damit, dass Leute nicht mehr einschalten, beziehungsweise das Spiel eben so ein bisschen aus der Zeit fällt, da es so lang dauert und wir ja in einer sehr schnelllebigen Zeit mittlerweile leben. Eine weitere Sache, die im neuen CBA beschlossen wurde, ist, dass Teams jetzt in der Lage sein werden, durch Werbung, also Aufnäher zum Beispiel auf den Uniformen oder auch an den Helmen, das werden dann eher Sticker sein, in der Lage sein werden, dort Werbung zu machen. Man sieht, das hat das jetzt auch schon in der NBA gesehen, als es, das wurde jetzt, glaube ich, da vor einigen Jahren auch erlaubt, dass eben dann die Teams so kleine Aufnäher haben mit eben Sponsoren. Das ist natürlich keine schöne Entwicklung für Fans, sage ich mal. Es ist natürlich immer schöner, wenn das Trikot nicht mit irgendwelchen Werbeanzeigen zugepflastert ist. Aber dass das irgendwann so kommen wird, war wahrscheinlich klar. Dann gibt es noch die Neuerung, dass der Salary Cap steigt. Das heißt, Teams können mehr Geld an Spieler zahlen, ohne dass sie eine Luxury Tax bezahlen müssen. Das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, dass es eben Teams gibt, die auch über den Salary Cap drüber gehen und dann müssen sie eben einen gewissen Anteil an Steuern, extra Steuern bezahlen, die sogenannte Luxury Tax, um das eben auszugleichen. Dieser Salary Cap soll jetzt eben steigen, sodass dann eben auch die Spieler wieder mehr Geld verdienen können. Ja, ich glaube, das waren erstmal so die wichtigsten Punkte, die wir für uns jetzt als Fans wichtig sind aus dem neuen CBA. Und dann können wir uns eigentlich mal einen anschauen, was ist bei den Blue Jays so passiert in der Zeit, seitdem die letzte Saison geendet hat, letztes Jahr im September, Oktober. Und es gibt eine neue Saison, das heißt, es gibt auch immer einen neuen Roster und deswegen gehe ich jetzt mal kurz ein bisschen auf die ganzen Veränderungen ein, die es bisher schon gibt. In der letzten Saison hatten wir Marcus Semien, der Dritter in der American League in den MVP-Votings geworden ist, hinter Vladimir Guerrero Jr. und Shohei Ohtani. Dieser Marcus Semien, dessen Vertrag ist nach der Saison ausgelaufen, er hat bei den Texas Rangers unterschrieben und ist somit nicht mehr Teil der Blue Jays. Ist natürlich ein sehr, sehr herber Verlust für die Blue Jays. Wie gesagt, Semien ist Dritter geworden im MVP. Race, er ist einer der entscheidenden Spieler gewesen für die Blue Jays. Er hat sehr, sehr viele Homeruns geschlagen. Er hat einfach sehr, sehr gute Defense auch gespielt. Egal ob auf Shortstop oder eben zumeist auf Second Base. Er war auf jeden Fall ein absoluter Leader auch im Clubhouse. War ein Vorbild für die jungen Spieler. Einfach sehr, sehr professionell. Das war immer die Aussage, die man über ihn gehört hat, dass er immer sehr, sehr gut vorbereitet ist und einfach ein absoluter Vollprofi ist. Er hat sich jetzt seinen verdienten Vertrag bei den Texas Rangers geholt, hat dort ordentlich abkassiert und man kann ihm eigentlich nur Glück wünschen, dass er das jetzt so geschafft hat, dass er dieses Übergangsjahr bei den Blue Jays so perfekt nutzen konnte. Die Blue Jays haben das Beste daraus aus ihm rausgeholt, haben einen Marcus Semien in absoluter Prime-Form bekommen. Natürlich hat es am Ende doch nicht für die Playoffs gereicht, aber Marcus Semien hat eine super Saison für die Blue Jays gespielt. Die Blue Jays haben davon stark profitiert und Marcus Semien hat jetzt eben auch davon profitiert und ist jetzt ein Texas Ranger. Dann der Cy Young Award Gewinner der American League, Robbie Ray, der beste Pitcher der American League letztes Jahr. Ebenfalls, sein Vertrag ist ebenfalls ausgelaufen. Das heißt, auch er ist nicht mehr ein Blue Jay, sondern er ist nun ein Seattle Mariner. Auch er hat ordentlich abkassiert, denn ja, er ist eben der Cy Young Award Gewinner gewesen. Das heißt, der beste Pitcher der American League. Er ist jetzt ein Seattle Mariner und bei ihm ist es eigentlich genau das gleiche wie bei Marcus Semien. Er hat eben diese fantastische Saison gespielt, die Blue Jays haben von ihm profitiert, er hat von diesem fantastischen Jahr profitiert und ist jetzt bei den Seattle Mariners an der Westküste. Genauso ist auch Steven Matz gegangen zu den St. Louis Cardinals. Auch er war ja ein Pitching Prospect, er war kein Prospect mehr, aber er war ein Work in Progress für die Blue Jays, als sie ihn geholt haben. Steven Matz hatte ein paar Probleme mit seiner Effizienz beim Pitching und der Pitching Coach der Blue Jays, Pete Walker, der hat ihn wieder hingebogen. Er hat gute Saisons beziehungsweise eine gute Saison jetzt bei den Blue Jays absolviert und hat sich jetzt eben den Cardinals angeschlossen. Also mit Ray und Matt sind zwei Leute aus der Starting Rotation verloren gegangen, die natürlich Ankerpunkte waren, auch genauso wie Marcus Semien eben im Infield und als Leader im Clubhouse und die galt es dann zu ersetzen und als Robbie Ray, der schon vor dem Lockout seinen neuen Vertrag unterschrieben hat bei den Seattle Mariners dann gegangen war, dann haben die Blue Jays auch sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht und haben Kevin Gausman von den San Francisco Giants geholt, der letztes Jahr bei den Giants eine sehr starke Saison gespielt hat. Er hatte ein ERA von 2,81 und einen Wins Above Replacement Wert von 5,4. Im Vergleich dazu, Robbie Ray hatte ein ERA von 2,84, also ganz leicht höher als Kevin Gausman und einen Wins Above Replacement-Wert von 6,7. Das heißt, eigentlich kann man Kevin Gausman als direkten Ersatz für Robbie Ray ansehen. Er ist ein direkter Ankerpunkt in der Rotation. Robbie Ray war natürlich jetzt ja klar der Nummer 1 Starter nach seinen grandiosen Leistungen. Die Blue Jays haben noch José Berríos, jetzt haben sie Kevin Gausman, die beiden. Man wird sehen, wer dann als Ace in die Saison starten wird, aber Kevin Gausman kann eigentlich als direkter Ersatz für Robbie Ray angesehen werden. Er ist 31 Jahre alt, er ist Rechtshandwerfer, also er pitcht mit der rechten Hand im Gegensatz zu Robbie Ray, der ja Lefty war und ist. Kevin Gausman wird 110 Millionen in 5 Jahren bei den Blue Jays verdienen und er ist sehr bekannt für seinen Splitter, für seinen Split-Pitch, den er mit seinem Four-Seam-Fastball kombiniert, ähnlich auch wieder wie Robbie Ray, der eben einen Fastball geworfen hat und einen Slider. und grundsätzlich sein Pitching so auf zwei Pitches aufbaute. So ähnlich ist es auch bei Kevin Gausman, der eben statt dem Slider eben den Splitter hat, der viel Movement hat und dann die Batter verwirren soll. Sein Fastball erreicht bis zu 95 Meilen, also schon relativ schnell, nicht ganz so schnell wie Robbie Ray, aber auf jeden Fall eigentlich ein 1 zu 1 Ersatz für Robbie Ray in der Starting Rotation. Dann haben sie als zweiten Starter, sozusagen jetzt als Steven Matz Ersatz, Yusei Kikuchi geholt. Das ist ein Left-Handed Pitcher von den Mariners und er war letztes Jahr im All-Star Game als einziger Mariner für Seattle am Start. Allerdings baute er dann in der zweiten Saisonhälfte deutlich ab und hatte dann große Probleme. Deswegen ist er jetzt auch nicht bei den Mariners geblieben. Die hatten eigentlich eine Option, eine Teamoption, ihn zu behalten. Haben sie nicht gezogen. Er hatte genauso auch eine Spieleroption, wollte aber auch nicht bei den Mariners bleiben, sondern jetzt auch mal Change of Scenery. Und ja, was gibt es über Kikuchi zu sagen? Er ist ähnlich wie Ryu, dass er öfter mal einen Tag Pause braucht, einen zusätzlichen Tag Pause, also eher schnell ermüdet und dann seine Fastball-Schnelligkeit auch runtergeht. Er wird im Juni 31 Jahre alt. Er hat einen sehr schnellen und harten Fastball, der bis zu 98 Miles per Hour erreichen kann. Er ist ein sehr solider Pitcher, der eben jetzt die Rotation am Ende verfestigen wird, so eben diesen Steven Matz Platz einnehmen wird als, sagen wir mal, dritter, vierter, fünfter Starter, wahrscheinlich so vierter Starter. Und durch ihn haben die Blue Jays jetzt eben ihre Rotation sehr stark verfestigt. Also insgesamt haben wir jetzt eine sehr starke Rotation bei dem Blue Jays, die ja mit Berrios, den ich gerade eben schon erwähnt hatte, in der Offseason dann noch verlängert haben. Und mit ihm und Kevin Gausman hat man jetzt eben zwei Leute, die sich jetzt um das Ass sozusagen streiten, aber auf jeden Fall zwei absolute Anker in der Rotation sein sollten. Dann hat man eben immer noch Hanshin Ryu und man hat auch Alek Manoah, der ja aus seiner hervorragenden Rookie-Saison kommt, und Hanshin Ryu, der ja vor 2 Jahren noch eine absolute Fabelsaison gespielt hat, letztes Jahr natürlich ein bisschen abgebaut hatte, aber immer noch ein verlässlicher Starter ist. Also zusammenfassend hat man jetzt Berrios, man hat Gausman, man hat Ryu, man hat Kikuchi und man hat Manoah. Das sind 5 sehr, sehr gute Starter bis solide Starter und auf jeden Fall eine der stärksten Rotationen in der gesamten MLB und wahrscheinlich die stärkste Rotation bei den Blue Jays seit sehr, sehr langer Zeit. Dahinter hat man dann noch Nate Pearson, der immer noch ein Prospect ist, bei welchem man sich aber jetzt sicher zu sein scheint, dass er wohl auf jeden Fall im Major League Team bleiben soll und nicht mehr in AAA geschickt werden soll. Es ist noch nicht ganz sicher, ob er dann als 6. Starter eingeplant wird und die Blue Jays vielleicht mit einer 6-Mann-Rotation in die Saison gehen, um eben dann Ryu und Kikuchi dann auch mehr Pausetage gönnen zu können. Oder ob er eher ein Bullpen-Arm sein wird und vielleicht so eine Art Backup-Lösung, falls mal Ryu, Kikuchi sich verletzen, mal einen extra Tag Pause brauchen, ob er dann einspringt. Und genauso haben sie eben auch noch Ross Stripling, der auch schon Starts absolviert hat und als weitere Backup-Lösung dann fungieren kann. Das ist eigentlich das, was man zur Rotation, zur Starting Rotation sagen kann. Scheint jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Dann haben die Blue Jays noch Andrew Vasquez verpflichtet. Das ist ein Reliever, ein Lefty. Wir erinnern uns alle an das schwache Bullpen in 2021, das mich hier regelmäßig zur Verzweiflung gebracht hat. Vasquez ist 28 Jahre alt, er hat bisher wenig Erfahrung in der Big League. Eher ein kleineres Signing auf jeden Fall erstmal. Er hat erst 6,2 Innings in der MLB gepitcht. Er wirft hart, aber er hat immer von Zeit und Zeit auch Probleme mit Walks, also seine Pitches in der Zone zu halten, ist nicht seine Stärke. Schauen wir mal, ob im Relief-Pitching noch was passieren wird bei den Blue Jays. Kurz vor der Aufnahme kam jetzt noch ein großer Trade rein von den Blue Jays. Der betrifft aber nicht mehr den Pitching-Staff, sondern dann jetzt im Infield, denn dort ist ja auch Marcus Semien gegangen. Und dann gab es natürlich auch viele Spekulationen, wer sollte ihn jetzt ersetzen. Marcus Semien war natürlich Second Baseman, aber auch auf der Third Base hatten die Blue Jays einiges an Aufholbedarf. Letzte Saison hat ja meist Santiago Espinal oder wir haben auch viel Kevin Biggio dann auf der Third Base gesehen. Diese beiden Spieler sollen dann jetzt voraussichtlich auf die 2B wechseln und auf Third Base hat man nun wohl Matt Chapman von den Oakland Athletics holen können in einem Trade. Wie gesagt, der Trade kam jetzt ganz frisch rein, kurz vor der Aufnahme. Ich weiß noch nicht, gegen welchen Wert er jetzt zu den Blue Jays kommen soll. Was man zu ihm sagen kann, ist auf jeden Fall, dass er ein sehr, sehr guter Defender ist auf der Third Base. Er hat schon dreimal den Golden Glove gewonnen auf seiner Position. Und ja, die Blue Jays haben viele Pitcher, die Groundball-Pitching betreiben. Das heißt, nicht eher auf Flyballs setzen, sondern eben auf eine gute Defensive, die hinter ihnen steht, vertraut. Und vor allem Hanshin Ryu fällt hier natürlich ein. Und da ist Matt Chapman auf jeden Fall ein absolutes Upgrade und sollte mit seiner Defensive auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mehr Potenzial in das Lineup bringen, beziehungsweise in das Infield bringen. Im Lineup ist es genau die Frage. Er ist eben auch ein Rechtshänder. Letzte Saison war seine schwächste Saison bisher so als Schlagmann, aber ja, er füllt eben das Loch auf 3B und ist wahrscheinlich dann doch noch günstiger als ein José Ramírez, der eben auch sehr stark gerüchtet wurde von den Cleveland Guardians, der angeblich zu den Blue Jays kommen sollte. Aber ich habe jetzt auch Gerüchte gehört, dass die Guardians da angeblich Alek Manoah haben wollten zusätzlich und noch ein weiteres Prospect der Blue Jays, den Catcher Moreno, der so als absolutes Top-Prospect im Moment der Blue Jays gilt. Das war natürlich ein viel zu hoher Preis. Jetzt hat man eben sich offenbar mit Matt Chapman und den Oakland Athletics einigen können. Aber Matt Chapman ist, wie ich es gerade immer schon mal kurz erwähnt habe, ein Righty. Das heißt, er schlägt mit rechts. Und die Blue Jays sind eigentlich noch dringend auf der Suche nach einem Lefty im Lineup, der das Lineup ein bisschen ausbalanciert, denn die Blue Jays sind sehr, sehr rechtsschlaglastig. Daher ist man immer noch auf der Suche. Kurz vor dem Trade hier mit Matt Chapman oder für Matt Chapman gab es Gerüchte über Freddie Freeman, eben über José Ramírez, der ein Switch-Hitter ist. Freddie Freeman schlägt links. Kyle Schwarber war lange auch im Gespräch, der jetzt aber wohl auch seine Zelte woanders aufschlagen wird und Freddie Freeman ist wahrscheinlich jetzt auch eher raus, denn Matt Chapman und Freddie Freeman wird man wahrscheinlich nicht beide holen. Freeman ist natürlich auch Free Agent, das heißt, man könnte mit ihm einen freien Vertrag machen, müsste ihn nicht ertraden, genauso wie Kyle Schwarber, aber beide werden wahrscheinlich nicht bei den Blue Jays ausschlagen, so wie sich das jetzt ergeben hat mit Matt Chapman. Trotzdem ist man natürlich weiterhin auf der Suche nach einem Linkshandschläger und da kommt dann jetzt vermehrt Eddie Rosario in der Gerüchteküche zum Brodeln. Er war der letztjährige Playoff-Held der Atlanta Braves, wurde ja von den Braves zu Saisonende ertradet von den Cleveland Guardians und hat in den Playoffs absolut geliefert. Eigentlich unfassbar, dass er bei den Guardians eine so schwache Saison, erste Saisonhälfte spielte und danach komplett explodierte. Und er wäre natürlich ein linksseitiger Schläger, ein Outfielder, der aber auch schon ein bisschen Infield gespielt hat, aber würde dann wahrscheinlich bei den Blue Jays eher jetzt dann eine Alternative im Outfield werden und eben das Lineup in dahingehend vervollständigen, dass er von der linken Seite schlägt. Das sind so die ganzen Roster-Updates, die wir bis jetzt haben. Da wird es wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen dann noch weitere Infos geben. Eine interessante Sache ganz zum Abschluss, die ich noch erwähnen möchte, sind die Covid-Restrictions, die es natürlich in Kanada und auch in den USA gibt. Und im Moment ist es eben so, dass du als Amerikaner nicht nach Kanada einreisen kannst, wenn du nicht geimpft bist. Und das ist natürlich für viele MLB-Teams jetzt ein Problem, wenn sie dann nach Toronto kommen müssen zum Spielen, denn es gibt unter anderem, haben sich da jetzt die Yankees und die Red Sox schon beschwert, dass sie noch einige ungeimpfte Spieler im Kader haben, die dann eben, wenn die Spiele in Toronto sind, nicht mit dabei sein können und nicht mitspielen können. Und die sollen zum Teil auch wirklich Superstars sein. Ich habe da jetzt noch keine Namen gehört, aber sollen wohl schon Big Fishes sein. Und ja, da haben sie jetzt natürlich ein bisschen rumgeweint, die Yankees und die Red Sox. Ich sag mal so, die Blue Jays haben das letzte Jahr komplett oder fast komplett nicht im Rogers Center spielen können. Auch das Jahr davor, in 2020, konnte man nicht im Rogers Center spielen. Zwei Jahre, zwei Saisons, wo du keinen Heimvorteil hattest. Wenn sich dieser Verlust des Heimvorteils jetzt ein bisschen ausgleicht, dass der Heimvorteil jetzt in Kanada noch ein bisschen stärker wird. Ich als Fan nehme es gerne mit und ich sag den Teams auch ganz ehrlich, Yankees, Red Sox, lasst eure Spieler halt impfen. So einfach ist es nämlich eigentlich, wenn eure Spieler zu blöd sind, sich impfen zu lassen, dann haben sie eben Pech gehabt. Und da will ich jetzt auch kein Rumgeheule hören. Für die Spieler ist es natürlich bitter. Sie können da nicht spielen und sie werden auch zu dieser Zeit nicht bezahlt. Das hat die MLB eben auch festgehalten und es zählt auch nicht zur Servicezeit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Red Sox eine Serie in Toronto spielen, die über eine Woche geht, dann wird eben diese Woche oder diese paar Tage der Woche dann den Spielern auch von der Servicezeit abgenommen und könnten diese Spieler dann vielleicht ihre Free Agency nicht rechtzeitig zum Saisonende erreichen. Ja gut, ich sag Pech gehabt, liebe weinende Red Sox, weinende Yankees, lasst euch einfach impfen und alles wird gut. Genau, das war's eigentlich schon für heute. Wir schauen jetzt mal, wann wir uns wieder hören, wenn es wieder neue News um die Blue Jays gibt. Vor der Saison werde ich bestimmt noch mal einen Podcast aufnehmen, aber da gibt's jetzt keinen strikten Zeitplan. Am Wochenende starten dann die ersten Spring Games, das heißt, Spring Training hat ja jetzt gestartet und dann gibt's auch die ersten Testspiele. Und genau, wenn dann weitere Verpflichtungen kommen, dann kann man das alles nochmal schön sammeln, bis es dann am 7. April endlich richtig losgeht und das erste Saisonspiel für die Blue Jays ansteht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.